Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Vielleicht kannst du nochmal das Titelbild einblenden. Genau, also wer meinen WhatsApp-Status verfolgt hat, hat es gesehen. Ich habe dem Gottesdienst oder der Predigt einen Titel gegeben, Liebespraktiken. Und wer jetzt denkt, dass ich da einfach nur die niederen Instinkte ansprechen will, um Aufmerksamkeit zu bekommen, der hat natürlich recht. Aber das ist genau das Thema. Es wird ganz praktisch und es geht um Liebe. Und es wird deshalb praktisch, weil wir uns im ersten Brief des Petrus befinden. Ganz pragmatischer Typ, den wir kennen aus den Evangelien. Und wenn er etwas zu sagen hat, dann ist es keine Philosophie meist, sondern eben ganz praktisch. Also hören wir zu, was er uns sagen will im vierten Kapitel, die Verse 7 bis 11. Das ist unser heutiger Predigttext. Das Ende aller Dinge ist jetzt nahe herbeigekommen. So seid besonnen und haltet euch den Kopf frei für das Gebet. Vor allem aber lebt miteinander in anhaltender Liebe, denn die Liebe ist in der Lage, selbst eine Menge von Sünden aus dem Weg zu räumen. Gewährt einander Gastfreundschaft, ohne zu murren. Jeder von euch hat eine besondere Befähigung von Gott bekommen. Setzt sie nun auch ein und unterstützt einander damit als gute Haushalter Gottes. Dadurch zeigt sich die freundliche Zuwendung Gottes in ihrer ganzen Vielfalt. Geht so verantwortlich mit euren Worten um, als handle es sich um die direkten Aussprüche Gottes. Und wenn jemand eine dienende Aufgabe übernommen hat, so soll er oder sie es tun aus der Kraft heraus, die Gott dafür zur Verfügung stellt. In allen Lebenslagen soll Gott geehrt werden, durch Jesus, den Messias. Ihm gehört alle Ehre und Macht bis in die unendlichen Ewigkeiten hinein. Amen, so ist es. Ich bete. Gott, ich danke dir für dieses Wort und ich danke dir, dass wir darüber nachdenken können und wir wollen nicht einfach nur von uns aus darüber nachdenken, sondern wir bitten dich herzlich, dass du durch deinen Heiligen Geist schenkst, dass wir das Wort so verstehen, wie du es meinst. Lass uns erkennen, was du uns sagen willst und schenke, dass dieses Wort Auswirkungen hat auf unser Leben, dass es in unserem Herzen fruchtbaren Boden findet, aufgeht und uns zum Segen wird und den Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Amen. Ja, wie gesagt, ist ganz praktisch alles. Es gibt ja den einen oder anderen Bibeltext, da lässt sich wunderbar philosophieren und man kann debattieren, man kann da theologisch hineindenken, man kann das hin und her wälzen und am Ende gehen die Meinungen so weit auseinander, dass irgendwie gar nichts davon umgesetzt wird, weil man es eben so oder so deuten kann. Und vielleicht hat Petrus das geahnt, aber wahrscheinlich ist es mehr seinem Naturell, was ich vorhin schon angesprochen habe, geschuldet. Er fällt ja immer auf durch Pragmatik, eher weniger durch unschlüssiges Debattieren. Und so kommt auch unser Text ziemlich klar rüber und eigentlich, so habe ich am Anfang gedacht, wird es ja genügen, man liest sich den dreimal durch, gerne auch in unterschiedlichen Übersetzungen, die wir so haben oder Übertragungen und am Ende kann sich niemand darauf ausruhen, dass irgendwas unklar wäre, was Petrus hier verlangt. Petrus lässt uns auch nicht im Zweifel darüber, ob nicht vielleicht seine Zeilen nur an eine einzelne Person in einer besonderen Situation geschrieben ist oder vielleicht nur an eine spezielle Gemeinde. Petrus adressiert laut Kapitel 1 seinen Brief an die von Gott Erwählten. Und zählt dann einige von den neu gegründeten Gemeinden im Vorderen Orient auf. Er hat also den Anspruch, dass jeder, der von Gott erwählt ist und durch Jesus Christus geheiligt ist, sich durch diese Zeilen zumindest schon mal angesprochen fühlt und genau das aber auch umsetzt, was er sagt. Dementsprechend auch wir. Und nun ist es so, dass unsere Textstelle mit einem richtig fulminanten Satz startet, der gerade in unserer heutigen Zeit ziemlich populär ist, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Fast schon inflationär versuchen YouTuber, TikToker oder wie sie alle heißen, oder auch echte Journalisten, uns mit dieser Aussicht in den Bann zu ziehen. Das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Jahrhundertflut, Migrationsprobleme, Wirtschaftskrise, Naher Osten, USA-Wahl, alles Themen, die uns täglich begegnen und bei denen immer so ein bisschen die Angst mitschwingt, bald geht ja alles unter. Aber Petrus meint es anders. Keine Angstmacherei, kein Ausdruck von Hilflosigkeit, das ist keine Panikmache und auch keinesfalls unfundierte Rechthaberei, sondern genau das Gegenteil. Es macht Mut. Es gibt Hoffnung. In aller Angst, in aller Gottlosigkeit, die euch umgibt, bei all dem sittlichen Verfall, den ihr wahrnehmt, bei allem Kollaps, den die Menschheit erwartet, könnt ihr als Christen euch sicher sein, dass das ein Ende haben wird. Petrus weist darauf hin, dass mit dem Kommen von Jesus die Endzeit begonnen hat und Gott seinen Plan des Heils begonnen hat und vollenden wird. In seiner großen Barmherzigkeit hat Gott uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. So hat es Petrus im ersten Kapitel formuliert. Also wir Christen warten keineswegs auf den Weltuntergang, sondern wenn wir vom Ende sprechen, dann erwarten wir die Heilsvollendung mit der konkreten Wiederkunft von Jesus Christus. Das Ende aller Dinge ist gleichbedeutend mit dem Ziel aller Dinge. Gott kommt zum Ziel und er wird schlussendlich seinen Heilsplan verwirklichen. Nun hat Jesus mehrmals darauf hingewiesen, dass das niemand weiß, nicht mal er, wann das sein wird. Das bedeutet, das ist durchaus möglich, dass es auch die nächsten 2000 Jahre noch so läuft wie hier, ohne dass irgendwas geschieht. Es heißt aber auch morgen. Das ist möglich. Und vielleicht bekommst du jetzt doch ein bisschen so eine Panik. Oh, was ist, wenn das morgen ist? Klingt ja doch schon herausfordernd. Und so ging es vielleicht auch den Lesern des Petrusbriefs. Und deshalb schiebt Petrus gleich einen wichtigen Satz hinterher. Keine Panik, sondern im Gegenteil. Seid besonnen und haltet euch den Kopf frei für das Gebet. Die beständige Verbindung mit unserem Herrn und Gott, das ist der entscheidende Weg zu einem hoffnungsvollen Leben. Wir können bitten, wir können danken, wir können klagen, wir sind dazu aufgefordert, anzubeten. All das ist damit gemeint, haltet euch den Kopf frei für das Gebet. Wir dürfen in Beziehung mit Jesus leben und wie jede Beziehung lebt auch diese Beziehung von Kommunikation. Alles dem Herrn bringen und alles von ihm erwarten. Das hilft uns. Es hilft uns, besonnen zu bleiben. Und das ist die Grundlage für alles Weitere. Und darauf baut Petrus nun ganz praktisch auf. Gottes Beziehung pflegen, das ist super. Aber das reicht dem Petrus nicht. Der Alltag bringt ja noch andere Beziehungen mit sich. Die lieben Geschwister in der Gemeinde. Auch da will Beziehung gepflegt sein. Aber eben nicht nur so ein bisschen auf Akzeptanz machen und sich gegenseitig zulächeln und so, sondern Petrus fordert uns auf, die Gemeinde zu einem Ort zu machen, wo Liebe gelebt wird. Liebe scheint ja irgendwie wichtig zu sein in der Bibel. Das wiederholt sich. Wenn jetzt irgendjemand überhaupt keine Ahnung hat von der Bibel und man fragt ihn, worum geht's da, was denkst du, würde er sagen, ja, irgendwas mit Liebe. Wahrscheinlich. Also das weiß irgendwie jeder. Jesus selbst hat die Liebe als das höchste Gebot benannt. Und Paulus im Galaterbrief die Liebe bei der Aufzählung der Frucht des Geistes als allererstes betont. Paulus geht sogar so weit im Korintherbrief, dass er behauptet, dass alles, was er tut und alles, was er so richtig gut auf die Reihe kriegt, dass das alles ohne Liebe völlig sinnlos ist. Egal ob Gottesdienst, egal ob junge Gemeinde, egal ob Kaffee gegenüber oder Weihnachtsoratorium. Das sind wirklich wichtige Dinge, aber ohne Liebe hat es keinen Wert. Und Petrus bläst hier in das gleiche Horn. Im Vers 8 sagt er, vor allem aber lebt miteinander in anhaltender Liebe. Denn die Liebe ist in der Lage, selbst eine Menge von Sünden aus dem Weg zu räumen. Ja, wie soll das gehen, in anhaltender Liebe leben? Wie kommen wir zu dieser anhaltenden Liebe? Ist das schon echte Liebe, wenn ich so tue, als ob der andere ein feiner Kerl ist, obwohl er mir mit seinem Gequatsche ziemlich auf den Zünder geht? Ist das echte Liebe, wenn ich mich zum Dienst in der Gemeinde quäle, obwohl ich kurz vorm Burnout bin, wenn ich den Gottesdienst durchstehe, obwohl ich überhaupt kein Wort verstehe? Es klingt alles irgendwie verkrampft und wenig fröhlich, und ich bin überzeugt, dass gespielte Liebe keinen Bestand hat und dass es super anstrengend ist. Das kann es doch nicht sein. Aber es gibt eben keinen Kippschalter für Liebe. Wir können das nicht anschalten und dann feststellen, so, jetzt ist es alles liebevoll. Deshalb heißt es ja auch nicht angeschaltete Liebe, sondern anhaltende Liebe. Wir sind angehalten, also aufgefordert, etwas dafür zu tun. Die Liebe, so hat es Paulus beschrieben, ist eine Frucht des Geistes. Das wird in uns wachsen. Und es wird in uns wachsen, wenn wir, so wie Petrus es betont, vor allen Dingen unsere Beziehung mit unserem Herrn leben und pflegen. Und wie erstrebenswert das ist, echte Liebe zu erfahren, welche Auswirkungen das hat, das macht Petrus deutlich. Sie ist in der Lage, selbst eine Menge von Sünden aus dem Weg zu räumen. Und keiner weiß das besser als Petrus. Er hat diese Auswirkung von der Liebe Gottes sehr persönlich und enorm intensiv wahrgenommen. In seiner bescheidensten Phase. Er hat völlig versagt und seinen Herrn, dem er gerade noch großspurig Treue versprochen hat, verraten. Und Jesus ist ihm entgegengekommen, ohne Vorhaltung, ohne Verurteilung. Einfach mit der Frage, hast du mich lieb? Live erlebt, aus dem Leben geräumte Sünde. Und deshalb ist die Behauptung von Petrus keine Durchhaltefloskel, sondern das ist erfahrene Gnade Gottes. Und wir sind aufgefordert, das in der Gemeinde umzusetzen. Das bedeutet nicht, dass wir jeden Blödsinn deckeln, dass wir nichts mehr sagen zu dem, was uns anstinkt, dass wir über Fehler der anderen hinwegschauen. Das ist damit nicht gemeint. Sondern im Gegenteil. Nur mit echter Liebe werden mir meine Geschwister so viel wert sein, dass ich es wahrhaftig anspreche. Dass ich wiederholt die Missstände anspreche. Dass ich aber trotzdem anhaltend dafür bete, dass ich mit meinen Geschwistern die Kämpfe durchstehe. Dass ich auch den verzapften Blödsinn aushalte. Echte Liebe hilft, selber zu vergeben und geduldig zu bleiben. Und echte Liebe wird genau dadurch sichtbar, dass wir uns gegenseitig aufhelfen, annehmen und begleiten. Echte Liebe soll aber auch im ganz normalen Alltag sichtbar werden, beziehungsweise sie soll zur Tagesordnung gehören. Praxisbeispiel Gastfreundschaft. Seid gastfreundlich, ohne zu murren. Keine Ahnung, weshalb Petrus das so deutlich schreibt. Vielleicht hat er es erlebt, dass er mit aufgesetzten Grinsen von jemandem in der Gemeinde eingeladen wurde und dann vom ersten Augenblick gemerkt hat, das stresst die ja total, dass ich da bin. Habt ihr das schon mal erlebt? Habt ihr das schon mal wahrgenommen? Irgendwo trotz Einladung nicht willkommen zu sein? Ganz unangenehmes Gefühl. Nun hat Petrus mit Gastfreundschaft nicht ausschweifende Partys vor Augen, zu denen sich der Freundeskreis reihum einlädt, um Spaß zu haben, sondern es geht um echte Gemeinschaft. Echte Gemeinschaft in den Häusern, Leben teilen. Es geht um eine geistliche Einheit zur Stärkung des Glaubens. Und da geht es schon darum, stell dir kurz denjenigen vor, den du gerade als allerletztes einladen würdest. Genau um den geht's. Nicht die Gäste, die gut auf meinem Instagram-Profil rüberkommen, sondern um diejenigen, die echte Unterstützung brauchen. Die Idealvorstellung von ohne Murren ist, dass wir unabhängig vom Status und unabhängig von der Gefahr, sich zeitlich, finanziell und emotional zu verausgaben, einander einladen und aufnehmen und Gemeinschaft haben. Riesenanspruch. Und spätestens jetzt wird klar, das gelingt nicht ohne die Liebe, die als Frucht des Geistes in uns wachsen muss. Aber der Schreiber des Hebräerbriefs, der motiviert uns, das zu üben. Er sagt, hört nicht damit auf, Fremde bei euch gastfreundlich aufzunehmen. Denn auf diese Weise haben manche sogar schon Engel bei sich aufgenommen, ohne es zu wissen. Reicht das als Motivation? Petrus nennt noch einen weiteren Punkt der Praxis von anhaltender Liebe. Im Vers 10 heißt es, jeder von euch hat eine besondere Befähigung von Gott bekommen, setzt sie nun auch ein und unterstützt einander damit als gute Haushalter Gottes. Das, was du gut kannst, die Sachen, die dir leicht von der Hand gehen, wo du Erfolg hast, weil niemand so gut ist wie du darin, deine gottgegebenen Gaben, das ist alles nicht für deinen Ego-Trip gedacht. Gott hat uns Menschen befähigt, damit wir uns gegenseitig ergänzen, damit wir uns unterstützen. Und indem wir einander dienen in der Gemeinschaft, erreichen wir wesentlich bessere Ergebnisse und wir fördern das Miteinander. Liebe üben, Liebe praktisch umsetzen heißt also auch, ich setze mich damit auseinander, was ich gut kann. Ich gehe dem nach, ich finde heraus, was sind meine Gaben, ich entwickle meine Gaben, sodass daraus Kompetenzen werden und ich bringe mich konkret dort ein, wo ich anderen dienen kann. Das betrifft natürlich generell die Gesellschaft, aber Petrus geht es hier in allererster Linie um die Gemeinde. Und für die frisch gegründete Gemeinden in Asien war das existenziell. Sie waren aufeinander angewiesen, weil sie sonst untergegangen wären. Gemeinde ist nicht der Ort, wo ich ab und zu mal hingehe, weil mir etwas für meinen Glauben geboten wird oder weil ich meinen Vereinsbeitrag bezahlt habe. Ich bin überzeugt, dass egal ob Freikirche oder Landeskirche, egal ob Small Group, Hauskreis oder was das alles heißt, Gemeinde wird auch zur heutigen Zeit nur dort bestehen bleiben, wo echte Liebe durch gelebte Gaben und dienende Verbindlichkeit praktiziert wird. Und ich bin so dankbar, dass wir hier in unserer Gemeinde vieles davon schon miterleben dürfen. Und egal, was deine Gabe ist, egal, ob das Reden ist oder ob das Musik vielleicht ist oder ob das irgendwas Praktisches ist, Petrus betont, es geht immer um das Wirken Gottes. Das ist der Gradmesser. Geht so verantwortlich mit euren Worten um, als handle es sich um die direkten Aussprüche Gottes. Und wenn jemand eine dienende Aufgabe übernommen hat, so soll er sie tun aus der Kraft heraus, die Gott dafür zur Verfügung stellt. Das ist so ein wichtiger Part, dass ich den nochmal in einer anderen Übersetzung lesen möchte. Wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen können. Wenn jemand anderen hilft, soll er es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Ja, wo bekommen wir jetzt das Wissen her, was genau Gottes Wort ist? Und wo bekommen wir Gottes Kraft her? Die Antwort ist genauso kurz wie simpel. Bibel lesen und Gebet. Um zu erkennen, was direkte Worte Gottes sind, ist es natürlich entscheidend, sich in Gottes Wort auszukennen. Gerade deshalb ist so eine inflationäre Aufforderung in der Gemeinde wichtig, auch wenn es immer wieder kommt, lest Bibel, betet. Setz dich auseinander mit dem Wort Gottes, lies es. Ich bin seit über 30 Jahren Christ und ich weiß, wie super herausfordernd das ist, da dran zu bleiben. Aber es ist eigentlich keine Frage von, habe ich Bock darauf oder nicht, sondern es ist ein Auftrag Gottes und es ist absolut entscheidend. Zum einen, um selbst Kraft zu bekommen, um selbst kraftvoll Gottes Wort einzusetzen, aber auch um zu prüfen, ob das, was mir gerade erzählt wird, zu Gottes Aussagen passt. Von Anfang an wurde Gemeinde unterwandert und irgendwelche Typen kamen mit neuen Ideen, neuen Theologien und Erkenntnissen. Das war schon ohne Internet zerstörerisch. Aber wie soll ich den Wahrheitsgehalt einer neuen These prüfen, wenn ich nicht mal weiß, ob zum Beispiel Psalm 23 im Alten oder im Neuen Testament steht? Ähnlich ist es mit der Kraft Gottes, um die wir immer im Gebet bitten dürfen, beziehungsweise die sich aus der gelebten Beziehung mit Christus schöpfen lässt. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, die bekommen neue Kraft. Das hat schon der Prophet Jesaja weit vor Jesus so weitergegeben, weil das seine Erfahrung war. Wieso sollte ich alles aus eigener Kraft machen müssen, wenn ich die Chance habe, den Schöpfer, den Herrn der Welt quasi anzuzapfen? Die auf den Herrn harren, schöpfen neue Kraft. Auch das ist praktizierte Liebe. Nicht alles aus eigener Kraft machen, sondern noch stärker in der Kraft Gottes Dienst zu tun. Sich um die Kraft Gottes bemühen und dadurch befähigt, den Geschwistern in der Gemeinde dienen. Ihr Lieben, Gott soll in allen Dingen geehrt werden. So endet unser heutiger Text und das ist das Ziel. Und das ist auch von unserer Gemeinde das Ziel. Und es besteht kein Grund zu verzagen, wenn wir das nicht hinbekommen. Wie gesagt, gibt keinen Kippschalter. Und wir wären wahrscheinlich die Ersten, die das perfekt hinbekämen. Aber lasst uns nicht aufhören, die Liebe zu üben. In der Kraft des Geistes die Liebe wachsen zu lassen, indem wir gastfreundlich sind, uns gegenseitig mit unseren Gaben unterstützen und uns ermutigen. Weil Gott wird dadurch geehrt und er ist es auf jeden Fall wert und es lässt sich einfach viel besser zusammenleben. Amen.